wollten die durch mich alle geschrieben werden. Und eins von meinen Favorites ist dieses Haus des Gebets. Weil, ihr wisst schon, in vielen Gemeinden ist das Gebet das Tiefkind und ein paar Disziplinierte kommen zum Gebetskreis und schaffen auch doch noch vor Ende auch wirklich doch noch zu beten. aber ich habe entdeckt, das Gebet ist etwas, das nicht wir machen, sondern das uns macht. In dieser Umdrehung, dieser Umkehrung liegt eine Revolution. Nicht wir machen das. Der Teufel sagt die Tag und Nacht, zeig mal, was du drauf hast. Mach mal. Bist doch Christ. Bitte. Hier, Bibel. Kennt der Teufel. Ausgezeichnet gut. Und leg dir dann mal vor, wie du drauf sein sollst. Und du, ja. Da steht ja auch alles da und das stimmt ja auch. Und der Heilige Geist zeigt immer von dir weg, immer auf Jesus. Und er sagt, alles, was geschrieben steht, Jesus kann das. Glaubst du das? Ja, das ist ja auch Jesus. Ne? Das ist ja auch Jesus. Ja, der kann das natürlich alles. Ne? Der kann zum Beispiel auch beten ohne Unterlass. Glaubt ihr, dass Jesus das kann? Ja. Klar, die richtige Antwort ist ja in diesem Fall. Der kann das. Der kann immer beten. Und der auch jetzt im Moment wird er wohl sich für uns einsetzen. Steht geschrieben, dass er sich für uns einsetzt an dem Thron Gottes. Ja, und das ist der Konflikt, in dem wir immer stehen. Der Teufel zeigt immer auf dich und sagt, guck doch dich an, guck dich an, guck dich an. Und du musst dich weigern und sagen, ich habe mich schon lang genug angesehen. Ich weiß schon und Gott weiß es auch und du weißt es auch. Also gut, alle wissen Bescheid, Ende. Und dann wird er dich hinlenken, dass du auf Jesus schaust. Und Jesus kann das. Jesus betet die ganze Zeit. Der ganze Himmel, glaubt ihr, der ganze Himmel betet immer zu. Das ist immer on. Das Gebet ist immer on. Diese Seraphim, die rufen die ganze Zeit heilig, 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 weil die sehen, was das wirklich ist und wir sehen es nicht wirklich. Und denken wir uns, nach 5 Wiederholungen muss man mal, kommen wir vielleicht mal zu einem Ende mit dem Heilig, Heilig, Heilig. Aber der Himmel kommt zu keinem Ende mit dem Heilig, Heilig, Heilig. Der Himmel ist heilig, heilig, heilig. Der singt nicht nur drüber. Er sagt, was er ist. Heilig, heilig, heilig. Und da ist einfach alles heilig und da ist Heiligkeit was total Normales, was völlig so, das, da ist einfach alles heilig. Der Himmel findet das nicht so schwierig mit dem Heiligsein. Und die Engel fragen sich sicherlich oft, warum wir da so große Schwierigkeiten damit haben. Es geht doch ganz einfach, wir müssen nur ihn anschauen. Ja, das wissen wir alles. Aber gut. Wichtiger Schlüssel, die Anfechtung ist immer und immer und immer die gleiche. Schau auf dich. Wie willst du das machen? Wie willst du das schaffen? Wie willst du? Und der Heilige Geist, das genaue Gegenteil, der sagt nicht du, sondern er sagt Jesus, Jesus, Jesus. Die ganze Zeit, immer, die ganze Zeit. Immer zeigt er auf Jesus, immer zeigt er auf Jesus, immer zeigt er auf ihn. Und er sagt, dieser Jesus, der kann das alles, der kann das, der macht das. Und er beteiligt dich an seinem Können. Er beteiligt dich. Du bist als Christ beteiligt an Christus. Du bist ein Teilhaber seiner Herrlichkeit, seiner Stärke, seiner Weisheit, seiner Tugenden, seiner Fähigkeiten. Du bist ein Teilhaber. Du hast Teil daran. Du kannst das nicht produzieren, du kannst das nicht machen, du kannst es auch nicht durch 1000 Gottesdienste erlangen. Du kannst auch schon 20 Jahre Christ sein und der Teufel sagt dir immer noch das Gleiche. Schau auf dich. Du bist schon 20 Jahre Christ. Also da kann man ja wohl erwarten, dass du etwas mehr Frucht bringen würdest. Nach 20 Jahren. Also ich weiß nicht, ob du überhaupt ein richtiger Christ bist. Wahrscheinlich nicht. Lass uns nochmal durchgehen, was in deinem Leben. Und dann kannst du nochmal durchgehen, was du alles nicht kannst und nicht hast und nicht bist und nicht. Und dann gehst du voller Depression in die nächste Versammlung, haust die auch noch weg. diese Art von Christsein, also ich habe da gar keine Lust mehr drauf, du. Also so eine teufelgesteuertes Christsein habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, ich hätte lieber ein heiliggeistgesteuertes Christsein. In dem bin ich ständig so Blödsinn auf den Teufel reinzufallen, der sagt, schau schön auf dich. Zeig mal, was du drauf hast. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, spring von der Zinne. Hat er einmal gesagt zu Jesus. Wenn du wirklich der Christus bist, ja dann zeig mal, was du drauf hast. Dann mach mal, verwandel mal die Steine zu Brot und dann spring mal da von der Zinne und zeig mal allen, was du drauf hast. Und Jesus hat sich geweigert, das Spiel mitzuspielen. Spielverderber. Beim ersten Adam hat es doch so gut geklappt. Der hat mitgemacht, ne? Hey, du kannst selber sein wie Gott. Mach mal selber. Der Himmel wird dir bestimmt helfen. Mit Gottes Hilfe. Mach es selber. Und du wirst es selber auch mit Gottes Hilfe nicht schaffen. Ich sag dir wirklich ein schockierendes Geheimnis. Gottes Hilfe reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass dir geholfen wird. Du musst aus dem Weg geschafft werden. Hier muss jemand ran, der es echt drauf hat. Und das bist nicht du. So. Und das ist das Elend der Menschheit. Die Leute wollen es schaffen ohne Gott oder in der frommen Variante mit seiner Hilfe. Meinst du, Gott hat Lust, der Hilfsmotor von deinem Boot zu sein? Oder wenn dann die Krisen ganz hoch sind, dann als Feuerwehr nochmal anzurücken, dann nochmal, dich gerade nochmal aus dem Feuer zu holen, damit du dann weitermachen kannst, wie du meinst, dass Christsein geht. Wir wissen nicht, wie Christsein geht. Es gibt einen einzigen, der weiß, wie Christsein geht. Das ist Christus. Mann, ist das logisch. Der Christus ist der Christus. Ich bin nicht der Christus. Der Christus ist der Christus. Er weiß, wie Christus geht. Er macht das auch die ganze Zeit, weil er ist es ja. Er tut es, weil es ist. Ja. Glaubst du ja, dass es Jesus schwerfällt zu lieben? Warum fällt es ihm nicht schwer zu lieben? Weil er es ist. Der macht sich gar keine Gedanken darüber. Er ist es. Alles, was er macht, ist in Liebe. Ich meine, wenn man die Evangelien liest, kommt einem nicht alles so lieb vor, was er getan hat, oder? Die Pharisäer anherrschen, Schlangenbrot, hütet euch vor ihnen und. Klingt gar nicht so liebevoll, ne, der liebevolle Christus. Wir verwechseln ja Liebe mit Nettigkeit. Ne, und Jesus war gar nicht so nett. Aber hatte die Pharisäer geliebt? Ja, deswegen hat er sich so viel mit denen rumgestritten, weil eigentlich hatte er die so lieb, dass er sich dachte, naja, lassen wir uns auf den Stress mit denen ein. Vielleicht kriegt da noch einer die Kurve, wie Nikodemus. Ja, und so ist das. Also wenn man Christus ist, ist das ganz leicht. Zu lieben, zu glauben, Frieden, das ist alles ganz, ganz leicht, wenn man er ist. Und Jesus ruft und sagt, komm doch zu mir. Ich kann das alles. Ich bin das alles. Bei mir ist das alles sowas von normal. Wenn du jetzt bei jemandem zu Hause einziehen würdest, für den ist das sowas von, das ist einfach in seinem Haus sowas von normal. Liebe ist immer on. Ich sage dir, nach 5 Tagen wärst du dran gewöhnt. Also neuerdings ist Liebe sowas von normal. Das ist auch so, wir gewöhnen uns schnell an die Dinge. Ja, wir fangen an, das Gleiche zu tun, weil das ist so normal, das ist in diesem Haus, ist das einfach so. Ja, alle sind da so und ja, wir wollen ja nicht aus der Reihe tanzen. Ne? Also, ja, irgendwie, Es geht von ihm aus und es teilt sich uns mit. Amen. Gut, deswegen ist es alles, was du tun musst, darauf zu achten, dass du nicht auf dich starrst, sondern auf ihn. Wir sind die Braut. Schon mal gehört? Ah, große, so dicke Theologien über die Braut, die Braut, die Braut. Ich glaube aber, das Vorwiegende, das Erste bei dieser Braut ist, dass sie auf den Bräutigam schaut. Sie achtet darauf. Das ist die Orientierung. Stell dir vor, du würdest übermorgen heiraten. Würdest du dir so viele Sorgen heute um deine Arbeitsstelle machen? Würdest du dir so einen Kopf um dies und das machen? Hallo, du heiratest. Weißt du, dass der ganze Himmel sich auf eine Hochzeit vorbereitet? Oder habt ihr gedacht, der Himmel bereitet sich nur auf ein Gericht vor? Die Hauptsache ist, dass der Himmel sich auf eine Hochzeit vorbereitet. Nun rate, wer die Braut ist. Ja, der Bräutigam steht also definitiv fest. Die Braut auch. Nur, dass die Braut manchmal vergisst, dass sie eigentlich sich auf eine Hochzeit vorbereiten sollte. Nein, wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen so viel arbeiten noch. Das sind diese Bilder, so, wo die Braut hier so Boots anhat und hier so und so. Militärstiefeln. Und wir müssen noch... Wir müssen noch Kämpfe kämpfen, wir müssen noch die ganze Welt und wir müssen und was wir alles müssen. Und der Herr sagt, hallo. Ich hoffe, du bist irgendwann fertig mit deinem Ganzen, was du alles musst. Vielleicht würden wir dann auch noch ein paar Minuten haben. Ja, genau. So läuft das. Ja, und das ist nicht, wie der Heilige Geist es macht. Der sagt, alle Zeit, stille Zeit. Oh. Schock. Der sagt, alle Zeit, alles, das Ganze. Ich will alle deine Zeit, nicht deine stille Zeit. Ich will deine ganze Zeit. Weißt du, wenn du heiratest, sagst du dem anderen, also es wäre schön, wenn wir 5 Minuten mehr hätten am Tag. Das ist unser Bund. 5 Minuten mehr. Ja, also würde ich nicht heiraten. Sondern es geht in diesem Bund, den man schließt, eigentlich darum, dass man alles zusammenschmeißt. Alles. Das ganze Leben. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alle meine Zeit, alle meine, was auch immer. Alles kommt in die Waagschale. Das muss alles mitgeheiratet werden. Und Jesus hat dich angeschaut mit allem, was du bist und hast und kannst und meinst und allen deinen Problemen und hat gesagt, heirate ich. Starkes Stück. Die nehme ich. Die nehme ich. Oder jemand hat mal gesagt, es ist so, Jesus geht in das Kaufhaus des Teufels, nimmt dich aus dem Regal, tut dich in seinen Einkaufswagen und fährt durch die Kasse und sagt, kaufe ich. Den kaufe ich. Und er hat den Preis bezahlt, oder nicht? Er hat bezahlt. Wem gehörst du denn dann? Ja, natürlich gehöre ich ihm. Aber. Und wir müssen zu dieser fundamentalen Wahrheit zurück. Wir gehören ihm. Wir sind gekauft, wir sind bezahlt. Die rechtmäßigen Besitzverhältnisse sind geklärt. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Sündenfall rückwärts abgewickelt. Schluss mit selber Gott spielen. Schluss damit, ich will es schaffen mit Gottes Hilfe. Ende, Schluss, aus, Ende damit. Hättest du nicht Lust, ins Paradies zurückzukehren? Glaubst du, Jesus hat das im Angebot? Ja. Also unser Bräutigam, wenn wir ihn heiraten, dann können wir schon mal wissen, die Besitzverhältnisse sind nicht übel. Der hat das Paradies. Unter anderem. Und der möchte uns auch in dieses Paradies holen. Der Baum des Lebens steht im Paradies. Auf den ersten Seiten der Bibel. Und auf den letzten Seiten der Bibel, wo steht der Baum des Lebens da? Irgendwo habe ich es gehört, ganz vorsichtig, aber richtig. Genau, im neuen Jerusalem. Ist der Baum jetzt umgepflanzt worden? Ist er jetzt... Oder meint ihr nicht, dieses neue Jerusalem ist das alte Paradies? Am Ende der Anfang, Leute, am Ende geht es wieder von vorne los. Aber diesmal richtig. Ja, Halleluja. Ja, am Ende läuft die Pacht aus für die falschen Pächter der Erde. Am Ende ist die Zeit zu Ende. Und der Herr sagt, jetzt machen wir das Theater wieder dicht. Und wir fangen da an, wo ihr es vermasselt habt. Wo ihr euch von Gott emanzipiert habt und gedacht habt, jetzt sind wir dran. Es gibt viele Christen, die sind immer noch in diesem Modus, jetzt sind wir dran. Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, aber da hat er diesen Missionsbefehl gegeben und gesagt, darum geht ihr hin in alle Welt und macht mit dieser Macht, was ihr wollt. Und dann werdet ihr mächtige religiöse Imperien aufrichten und ihr werdet die Könige auf Erden sein. Und das Papsttum war streckenweise, hallo, hallo, hallo. Ne? Die haben sich schon die Macht über die Welt angemaßt. Oder nicht? Vielleicht auch immer noch, aber das kriegt man nicht so mit. Und die waren einfach auch die Herren über Leben und Tod, das war alles gar kein Problem. Ne? Wer nicht spurt, wird umgebracht, das ist doch klar. Ne? Wahnsinn, ja, und so haben Menschen gedacht, sie tun das alles für Gott. Lass uns die Ungläubigen töten. Da wird der Himmel sehr zufrieden mit uns sein. Das habt ihr sehr gut gemacht. So habe ich es mir vorgestellt. Liebe Kinder, hurra! Aber auch heute noch wird viel umgebracht. Nicht so mit dem Messer von vorne, sondern von hinten. Ne? So, wir fallen einander in den Rücken, wir konkurrieren um Titel, wir sind so arm. Uns ist zwar alles gegeben, aber wir sind so arm. Wir starren nämlich auf uns selbst. Und in dir drin wirst du das Paradies nicht finden. Und dann krempelst du die Ärmel hoch und sagst, na, dann gehen wir mal ran. Bauen unser Häuschen, schaffen unser kleines Paradieschen, kriegen die richtige Eva, hoffentlich. Und dann haben wir für ein paar Jahre haben wir unser eigenes Paradies geschaffen. Aber der Preis ist hoch, oder? Das Häuschen ist so teuer. Und dann sind ständig Reparaturen dran und alles verfällt wieder. Kaum ist es aufgebaut, zerfällt es schon wieder. Oh, und die Schulden und ach du Jemine, ja. Und das machen wir alles für ein kleines Stückchen Paradies. Der Himmel hat so viel davon. Endlos viel. Aber der alte Fluch ist, wir machen das selber. Und Gott darf uns helfen. Wir bauen die Gemeinde. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Was soll das geben? Was soll das geben, wenn wir die Gemeinde bauen? Mit Gottes Hilfe. Das ist sowas von absurd, ne? Manche meinen ja sogar, sie bauen das Reich Gottes. Wir bauen das Reich Gottes. Ja, aber hallo, da wird garantiert dein Reich rauskommen und nicht sein Reich, wenn du das Reich Gottes baust. Ich glaube, das Reich Gottes ist schon fertig. Also das muss man nicht mehr nachhelfen und ein bisschen mitbauen. Also das ist nicht nötig. Jesus hat kein Reich verkündigt, das noch nicht fertig ist. Und das ist für uns so ein Problem, ja. Wir meinen, wir müssen noch, wer weiß, was dran drehen. Ne? Der verlorene Sohn, wir haben darüber gesprochen, der verlorene Sohn kommt zurück. hat das jetzt alles durch, selber probieren, ne? Hat sich verschuldet, hat gemerkt, er kriegt nicht mal den Schweinefraß, auch das kriegt er nicht ohne, dass es bezahlt wird und so weiter, ja. Und jetzt kommt er zurück und hat sein Sprüchelchen natürlich bereit, oh Vater, ich habe gesündigt vor dir und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, ich will für dich arbeiten. Der Vater wollte aber keinen Arbeiter, sondern er wollte einen Sohn. Vater und Sohn, ne? Ja. Und eigentlich das, was ein Vater möchte, ist, er möchte seinem Sohn alles vererben. Alles, was ich habe, gebe ich weiter an meinen Sohn. Wenn dieser Vater zufällig Gott ist, hast du eigentlich gute Karten als Sohn. Ich meine, das ist ein umfangreiches Erbe. Schade, dass wir so wenig drüber wissen, weil wir ja unser Häuschen bauen müssen und unsere Schulden abbezahlen müssen, weil wir arbeiten müssen wie die Irren, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann sterben wir und der Himmel sagt, also du musst erst noch hier im Vorraum bleiben und noch eine Menge nachholen. Das hast du auf Erden leider versäumt. Du weißt gar nicht, worum es hier geht. Und wo ist eigentlich dein Brautkleid? Ja, weiß auch nicht. Wir hoffen, du weißt den Weg zum Hochzeitssaal. Oh, weiß ich auch nicht. Ich bin hier ehrlich gesagt noch nie gewesen. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir sollten kommen. Wir haben Zugang zum Himmel, oder? Mit Freimütigkeit kommen können wir kommen zum Thron der Gnade. Und der Herr sitzt auf dem Thron und fragt sich, wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Hallo? Wir haben zu tun. Ja, Missionsbefehl. Große Katastrophe, ja. Menschen nehmen jetzt die Macht in die eigenen Hände. Sie haben jetzt das Gefühl, und das ist immer noch das Gefühl des ersten Adams. Gut, jetzt habe ich den Power und jetzt gehe ich mal hin. Und jetzt baue ich mal das Desaster, das jeder baut, der alles nach sich richtet. Und so haben wir die Welt voller Kirchenimperien und voller Konkurrenz und voller Streit und voller Chaos und voller Mord und Totschlag. Und die Kirche unterscheidet sich in dieser Hinsicht sehr wenig von allem anderen. Stimmt's nicht? Ja, so sollte es nicht sein. Sondern im Missionsbefehl, ich habe es auch schon gesagt, ist für mich der wichtigste Satz, dass Jesus sagt, und ich werde bei euch sein. Alle Tage. Wie viele Tage? Alle Sonntage bis... und alle Hobby nach Feierabend Hauskreise. Da werde ich bei euch sein. Nee, alle Tage bis an der Weltende. Und das ist das Wichtigste am Missionsbefehl. Er ist bei uns, wir sind bei ihm. Wir in ihm, er in uns. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir bringen nicht unsere Frucht, wir bringen seine Frucht. Gott will nicht unsere Frucht sehen. Da wird auch nicht viel zu sehen sein. sondern er möchte die Frucht von Jesus sehen. Seine Frucht möchte er sehen. Ne? Das ist diese Frucht, die bleibt. Wir haben auch angeschaut, was ist das für eine Frucht? Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist erstens Arbeit. Natürlich Gemeindearbeit. Wir sind so grauenhaft leistungsorientiert. Wir denken uns, es geht um Arbeit. Es geht aber ums Leben. Es geht ums Leben. Und das Leben können wir nicht durch Arbeit erlangen, auch nicht durch fromme Arbeit, sondern das Leben erlangt man durch Zugehörigkeit, durch Verbundenheit. Ich bin verbunden mit dem, der das Leben ist. Und durch diese Verbundenheit kommt es auch zu mir. Und ich werde, wie die Rebe, lebendig mit dem Leben von dem Weinstock. Und ich bringe diese Frucht ganz von alleine. Setzt der Weinstock, setzt die Rebe sich ständig unter Druck? Ich meine, ich habe mit noch keiner gesprochen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die ganze Natur sich Tag und Nacht unter Druck setzt. Oh Gott, ich muss Frucht bringen, ich muss Frucht bringen, ich muss Frucht bringen. Irgendwie geht das ganz von alleine, ne? Und wenn man sich das anguckt, was viele Pflanzen hier, wenn man an einen Apfelbaum denkt oder eben hier an so eine Weinrebe, was ist das für ein Reichtum an Frucht? Das ist so viel. Es ist mehr, als der Weinstock für sich selber braucht, oder? Kann reichlich geben, ja? Wenn der Apfelbaum 10.000 Äpfel bringt, wie viele davon braucht er eigentlich für sich? Ja, eigentlich keinen. Wohin damit? Ja, da braucht man ein paar Esser. Man braucht ein paar Hungrige. Vielleicht könnte man die finden, ne? Das nennt sich Evangelisation. Wir haben reichlich. Wir haben reichlich, erste Teil, Liebe. Wir haben reichlich Liebe. Wie wäre das? Wie wäre es, wenn die Gemeindeleitung an erster Stelle darauf achten würde, dass wir satt voll sind von Liebe? Ich meine, nicht auszudenken, es wäre eine Revolution. Aber das ist das Erste, denn Gott ist Liebe. Und du bist geschaffen in seinem Bild. Also was bist du? Du bist auch Liebe. Na, so eine Überraschung. Nur leider haben wir uns von Gott abgewandt und versuchen selber mit der Liebe. Was kommt dabei raus? Nicht besonders viel Gutes, ja, wenn wir das dann selbst in die Hand nehmen mit der Liebe. Heutzutage ist Liebe wie alles Geschäft. Geschäft. Wie du mir, so ich dir. Und wie ich dir, bitteschön, so du auch mir. Wir sind im Geschäft. Sind wir im Geschäft? Dann ziehen wir zusammen. Du hast mich auf deine Einkaufsliste geschrieben, ich habe dich auf meine Einkaufsliste geschrieben und wir nennen es Liebe. Nein, Entschuldigung. Spaß beiseite. Ich bin aufgedreht, merkt schon. Ja. Jedenfalls das Erste ist Liebe. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Wir sind auch Liebe. Wir haben es nur vergessen. Und wir fürchten uns so schrecklich. Die Liebe treibt die Furcht. Ah. Aber bei vielen von uns hat die Furcht die Liebe ausgetrieben. Oder? Wir fürchten uns rund um die Uhr. Und weil wir so gewöhnt sind an ein gewisses Maß von Furcht, merken wir das nicht mehr. Wir merken das gar nicht. Ja. Ganze Gemeinden sitzen in so einer gewissen unterschwelligen Depression. Und weil die schon so lange darin sitzt, ist das für die Gemeinde ganz normal. Sind ja alle so. Aber die Liebe würde diese Furcht gerne austreiben. Schon mal dir überlegt, wie es wäre, ein furchtloser Mensch zu sein? Ich meine, so echt, gar keine Furcht. Keine Sorge. Keine Furcht vor heute und morgen, vor deiner Frau, vor deinen Kindern, vor deiner Arbeit, vor Gott. Keine Furcht. Mann, das würde uns sehr übernatürlich anmuten. Du wärst eine neue Schöpfung. Du wärst ein Mensch von morgen. Du wärst einer schon von aus dem neuen Paradies da, also du, das, ja, und ganz genau das wärst du auch. Aber wir haben uns mit einem gewissen Maß an Furcht arrangiert, oder? Wir haben uns damit arrangiert. So, das kommt uns absolut normal vor, weil ja auch alle so sind. Aber Jesus, muss ich dir sagen, fürchtet sich So gar nicht. Der fürchtet sich also unverschämt gar nicht. Deswegen kam man mit ihm schlecht zurecht. Also der war trotz vieler Bedrohungen von allen Seiten, war der so dermaßen furchtlos. Ja. Und wenn wir mit diesem furchtlosen Jesus verbunden sind, dann hören wir auf, uns zu fürchten. Und an die Stelle der Furcht kommt Liebe. Ich habe festgestellt, in unserer Kultur, die nicht Liebe, sondern leistungsorientiert ist, ist Liebe sowas von unwichtig. Das ist was für Sentimentale. Freude ist was für nach Feierabend. Beim Bierchen nochmal, kannst du dich erinnern, wenn die saure Arbeit getan ist. Wenn du deine Pflicht getan hast, dann gucken wir mal, ob du einmal noch einen Moment dann, ja, ne, Spaß haben kannst. Ne. Was ist das für ein Denken? Was ist das, ja? Freude sollte immer on sein. Freut sich der Himmel nur nach Feierabend? Das ist doch, was ist das für eine Idee, ne? Ist keine himmlische Idee. Freude ist immer, der Himmel ist Freude, das Reich Gottes, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Ja, wie können wir die Freude auf den Feierabend verschieben, ne? Da kannst du das Reich, ganze Reich Gottes musst du verschieben. Denn dieses freut sich die ganze Zeit. Das macht das einfach. Es freut sich. Es ist in Freude. Es ist da drin. Das ist dieses Bild hier mit diesem Freudenöl. Ne? Ich fand an dem Bild schön, dass es nicht nur ein paar Tropfen sind. Hier so. So ein kleiner Tupfen. Wir segnen dich hier. So ein Hauch von Öl. Abendmahl. So. So klein. So ein Krume. Die du noch zerbrichst, damit es auch demütig aussieht. So war das echte Abendmahl nicht. Die lagen da zu Tisch und das war ein richtiges Essen. Mit Lamm. Das wissen wir gewiss. Und Wein. Oder war es nur Traubensaft? Ich glaube, es war echter Wein. So richtig echt. Wie Männer zusammen essen und Wein trinken und das Gefühl haben, wir gehören zusammen. Wir sind Kumpel, wir sind Freunde. Ob die alle solche Bärte hatten und ganz fromm da gesessen haben, ich weiß nicht, glaube ich nicht. Ja. Ja, ich sage diese Dinge, um euch wirklich zu schockieren, weil was haben wir daraus gemacht? Es geht im Reich Gottes an allererste Stelle um die Frucht von Jesus, die durch uns hervorkommt. Die erste ist Liebe. Du kannst dich fragen, wie sieht es mit der Liebe in meinem Leben aus? Wie ist so das Level der Liebe? Habt ihr gemerkt, wenn ihr richtig voller Liebe seid, verliebt oder so, dann, Mann, die Sorgen der Welt, interessieren die euch dann? Die kommen gar nicht ran. Ja? Das geht dir echt zu gut für den Scheiß. Ja, es geht dir zu gut, es geht dir echt zu gut dafür. Du hast keinen Bock, dich mit weiß ich nicht was alles abzugeben, weil es geht dir richtig, richtig gut. Wenn du in Liebe bist, bist du in deiner Kraft, oder? Du bist sowas in deiner Kraft. Du wirst nicht so leicht müde, wenn du voller Liebe bist. Die Liebe ist Power, 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 Power. Ja, man muss dich bremsen und sagen, du kannst auch mal ein bisschen schlafen. Aber du sagst, die Liebe ist sowas von kreativ, oder? Wenn Liebe da ist, dann erwacht die Kreativität und wir haben Ideen und wir entfalten einen Reichtum an Ideen, an was wir alles machen können, was alles geht. Ne? Die Sorge sagt, was alles nicht geht. Die Liebe sagt dir, was alles geht. Und es geht so viel. Wenn du der Liebe glauben würdest, statt der Furcht. Wenn die Liebe dich inspirieren würde, es ist nicht auszudenken, was passieren würde. Ja? Und das ist nur der Punkt Nummer eins. Mit der Freude geht es weiter. Ne? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jemand hier, der stark sein will? Ja, ich habe nichts dagegen einzuwenden. So, und wenn doch die Freude am Herrn unsere Stärke ist, ja, können wir auf die Freude verzichten? Können wir die verschieben auf nach Feierabend? Das ist sowas Idiotisches, das ist wirklich Idiotisches, ganz dumm. Ne? Besser, wir stehen schon so auf. Kinder tun das noch. Die liegen in ihrem Bettchen. Und endlich dürfen sie. Und dann. Und los in das Abenteuerleben. Und wir, der Wecker. Ein neuer Tag, um Gottes Willen. Oh. Wäre er schon zu Ende? Muss ich da durch? Wann kommt die Rente? Oder wenigstens der Feier, wenigstens das Wochenende. Ich meine, ist das Leben? Nee. Das hat weder mit Liebe, noch mit Freude, noch mit Frieden, noch mit irgendeinem dieser Punkte was zu tun. Ihr werdet feststellen, alles, was hier steht, das sind keine Tu-Wörter, das sind Sein-Wörter. Sein. Freude ist ja, kann ich nicht erarbeiten. Arbeitskreis Freude in der Gemeinde. Wir werden ein Team dafür ausbilden. Für den Ministry der Freude. Ja, so, das sind Dinge, die kann man nicht machen. Die muss man werden. Die muss man werden, denn Jesus ist es. Jesus hat nicht etwas Freude, er ist Freude. Er hat nicht etwas Liebe, er ist Liebe. Er ist das alles. Und das ist, was ich euch sagen wollte. Die Predigt soll sich nicht so lange hinziehen, habe ich gehört. So, also ganz wichtig, im Evangelium geht es nicht um Arbeit. Es geht um unser Sein. Wir haben unser wirkliches Sein im Sündenfall leider verloren. Wir sind zu Waisenkindern geworden. Wir wurden abgeschnitten von dem Elternhaus, von dem Vaterhaus. Wir sind in eine Welt geboren, die sagt, wir spielen selber Gott. Könnt ihr jeden Tag sehen in Nachrichten, oder? Dass viele meinen, also jetzt sind wirklich mal wir dran, Gott zu spielen. Wir haben die Waffen alle bereitgestellt, um der Welt zu zeigen, jetzt sind wir dran. Ja, und so ist es einfach, ja, wenn Menschen Gott spielen. Aber es ist bei jedem von uns im Kleinen so, wenn wir in unserem eigenen Leben Gott spielen, oh wei, das gibt nichts. Weil wir das hier verloren haben. Wir haben das nicht mehr. Wir haben es im Sündenfall verloren. Und Jesus ist vom Himmel zu uns gekommen, um es uns wieder zu geben. Das, was wir verloren haben. Das ist eigentlich schön, oder? So, er kommt und er sagt, es ist ab Eden, ab Sündenfall ist das große Sterben losgegangen. Aber ich komme und ich bringe euch das Leben wieder. Ich lebe, ihr sollt auch arbeiten. Ihr sollt auch leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer zu mir kommt, wird leben. Es ist immer Leben. Ne? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu wirken, umzubringen. Ich aber bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das Leben im Apfelbaum, 1000 Äpfel. Überfluss, Leben im Überfluss. Das, was die Welt nicht hat, ist Leben. Und das, was wir haben könnten, ist Leben. Jesus möchte, dass wir leben. Alles andere kommt danach. Wenn du mit Jesus verbunden bist und seine Liebe sich dir wirklich mitteilt, dann wirst auch du lieben. Und du wirst es gar nicht merken, dass du das tust. Andere werden dir sagen, du bist so seltsam lieb. Du selber hast es überhaupt nicht gemerkt. Weil es hat sich dir von Jesus, es hat sich einfach dir mitgeteilt. Du hast das nicht erarbeitet. Und du erwartest auch nicht von dem anderen, zu dem du lieb gewesen bist, dass sie dir jetzt aber auch bitteschön im Gegenzug auch lieb zu dir sind. Wenn die Liebe nicht von den anderen kommt, müssen die dich nicht im Gegenzug auch lieben. Und du liebst sie trotzdem. Warum? Weil du es bist. Du kannst ja gar nicht anders. Du machst das die ganze Zeit. Es ist dir nicht bewusst, dass du das tust. Du liebst. Du glaubst. Von dir geht Frieden aus. Frieden ist nicht ohne Waffen, wisst schon, ohne Waffen, alle im Schach halten. Also das ist nicht der Friede, der gemeint ist. Sondern Frieden hat man, wenn man geborgen ist. Oder? Das nervöse Kind kommt mit seinem kaputten Spielzeug angerannt. Die Welt ist zusammengebrochen. Und wie kriegt das Kind seinen Frieden wieder? Papa macht Heile. Das Kind wird in den Arm genommen, das Kind wird getröstet. Ich bin der Meinung, wir werden in der Welt keinen Frieden kriegen ohne Trost. Ungetröstete Menschen, hallo, wie soll das gehen mit Frieden? Ja. Das ist eine Illusion. Ja. Nur die Welt hat leider keinen Trost zu geben. Sie ist relativ trostlos. Aber wir sollten eigentlich voller Trost sein. Der Heilige Geist ist der Tröster. Ja. So können wir immer weitergehen. Ich könnte euch immer weiter anpredigen über diese Dinge, aber wie gesagt, die Zeit ist kurz. Und ihr wisst, worum es geht. Und wir müssen da dranbleiben. Es braucht eine Änderung in unserem Denken. Christsein nicht Arbeit. Christsein Leben. Christsein ist Leben. Lebendig werden. Angeschlossen sein an Christus. Das ist Christsein. Und dann kommt das alles von ganz alleine. Wir werden so wie er. Und wir werden es nicht, indem wir dran arbeiten wie verrückt, sondern indem wir mit ihm zusammen sind. Christsein ist eine Sache der Verbundenheit. Das Abendmahl. Die Hauptaufgabe des Abendmahls, ihr Lieben, ist nicht, sich zu prüfen, was für ein Sünder man ist. Das ist wieder Waisendenken. Schau auf dich. Na, oder? Der Teufel. Schau auf dich. Prüfe dich. Ich kann dir ganz genau sagen, was bei der Prüfung rauskommt. Immer dasselbe. Disqualifiziert. Also kannst du das Abendmahl nie nehmen. Nur mit schlechtem Gewissen. Du Heuchler. Aber eigentlich geht es in dem Abendmahl darum, dass wir uns erinnern, mit wem wir eigentlich einen Bund geschlossen haben. Mit wem wir eigentlich gemeinsame Sache machen. Wessen Brot wir essen. In wessen Wein wir trinken. Seinen. Darum geht es im Abendmahl. Dass wir uns erinnern an den Bund. Dass wir beim Hochzeitstag, wo du dich erinnerst, ach, ich bin ja verheiratet. Stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Ja, Spaß beiseite. Und so, wir müssen dieses Abendmahl immer und immer und immer und immer feiern. Nicht, damit wir dann das eben getan haben und das auch abgeleistet haben, sondern damit wir uns ständig erinnern, worum es geht. Um Verbundenheit. Ihr und ich, ich und ihr. Wir machen ein Ding. Bist du dabei? Lässt du dich darauf ein? Schließen wir einen Bund? Und in diesem Bund haben wir keine Sicherheit. Das ist genauso, wenn du heiratest. Du heiratest, du denkst, du weißt, wen du heiratest. Und nach wenigen Wochen stellt sich heraus, so, du hast dir dein sehr schönes Bild gemacht. Und du hast alle deine Sehnsüchte da rein interpretiert und gedacht, die kaufe ich mir. Und dann hast du sie gekauft und stellt sich raus. Fehlkauf, ja. Umtausch ausgeschlossen. Ja, und dann fängst du an rauszufinden, der andere ist ein Mensch, der genauso wenig weiß, wer er ist, wie ich ein Mensch bin, der auch nicht weiß, wer er ist. Wir wissen das nicht. Und dann geht es los, dass wir eigentlich, wenn wir heiraten, dann wir können auch nicht vorher alle Eventualitäten klären und alle Sicherheiten checken und alle Verträge schließen und alles sicher machen. Nee, wir müssen uns einlassen mit Haut und Haar, wir müssen ins Wasser springen, wir müssen das Risiko eingehen. Das passiert, was immer passiert. Deswegen klappt das heute mit so wenigen Ehen. Die Leute lassen sich nicht genug auf die Sache ein. Nicht mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, aller Kraft. Ich glaube, wenn man sich auf eine Beziehung einlässt mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand, hat die gute Chancen. Die hat gute Chancen. Aber der Teufel zerteilt uns, unser Leben ist in viele Fragmente zerrissen. Wir können uns auf nichts und auf niemanden einlassen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand. Es ist aber zufällig das erste Gebot, ne? Verflixt auch, ne? Das erste Gebot. Jesus sagt zu der Gemeinde, dann höre ich auf. Jesus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, ihr habt ja echt viel gearbeitet. Gute Gemeinde. Nur, da ist so eine Kleinigkeit, die doch ich nicht so schön finde. Du hast deine erste Liebe verlassen. Und Jesus sagt, das kannst du nicht hinnehmen. Du kannst nicht hinnehmen, die Liebe zu verlieren. Tu Buße. Kehr um. Wo ist das losgegangen, dass die Liebe auf der Strecke geblieben ist? Wir müssen an diesen Punkt zurückkehren. Das ist Buße. Wir müssen zurück. Irgendwo ist es losgegangen. Irgendwo ist was passiert. Irgendwo hast du dicht gemacht. Irgendwo hast du deine Enttäuschungen nicht reingefressen. Irgendwo hast du dich an den Teufel verkauft. Und dahin kehrst du zurück. Und der Heilige Geist wird dich dahin zurückführen. Und dann kann die bittere Wurzel gezogen werden. Und dann kannst du wieder lieben. Egal, wie dein Ehepartner ist. Du kannst dann wieder lieben. Überhaupt und generell und immer und so weiter. Und das ist sowas von wichtig, oder? Und Jesus sagt, tut Buße. Und er sagt, hört, was der Geist sagt. Höre, schiebe es nicht auf. Ja, höre und überwinde. Und dann sagt er, Sendschreiben an Ephesus, wenn du überwindest, wenn du diesen Weg gehst, werde ich dir zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies steht. Da sind wir wieder. Beim Paradies. Und ich werde dir die Frucht des Paradieses zu essen geben. Und wenn du die Frucht des Paradieses in dich hinein isst, ich kann dir sagen, es wird auch Paradies dabei rauskommen. Das ist einfach so. Was reinkommt, kommt auch raus. Paradies rein, Paradies kommt raus. Das ist doch eine tolle Geschichte, oder? Und Jesus sagt, ich werde dir diese Frucht zu essen geben. Und in der Kraft dieser Speise werden wir mit Jesus zusammen lieben bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Am Ende der Welt, Matthäus 24, wird die Liebe der meisten erkalten. Warum denn eigentlich? Ja, weil das alles so furchterregend ist, ja? Da hier Kriege und Erdbeben und Katastrophen und die Völker sind in Aufregung und das ist alles durcheinander und alle werden einander verraten und überliefern und Mann, das ist eine furchtbare Zeit. Da kann man die Liebe verlieren, ne? Aber wir wollen nicht erkalten, oder? Wenn die Zeit bedrängen wird, sondern wir wollen ganz im Gegenteil heiß werden. Ach, dass du heiß oder kalt wärst. Aber weil du lau bist, spuck ich dich aus meinem Munde aus. Auf gut Deutsch, finde ich zum Kotzen. Findest du lau sein nicht vielleicht auch zum Kotzen? Ja, ja. Bist du mit dem Himmel sowas von einig? Okay, und wir wollen zu Jesus zurückkehren, oder? Wir wollen Jesus mal um diese Frucht bitten, oder? Jesus, gib mir mal zu essen. Von dem Baum des Lebens. Ich möchte lebendig werden. Ich möchte ein richtiger Mensch werden. Ich möchte jemand werden, der so ist. Ja. nicht der sich totgearbeitet hat, sondern so. Ich möchte in der Liebe mächtig sein. Wie wäre das? Powervolle Liebe, mächtige Liebe, mächtige Freude, mächtiger Friede, mächtig da drin. Was ist das? Ist das nicht Vollmacht? Habt ihr gedacht, Vollmacht ist nur für die Arbeit im Reich Gottes? Ja, das haben wir gedacht. Es geht alles nur um Arbeit. Und die Vollmacht kriegen wir nur, um besser zu arbeiten. Wir kriegen die Vollmacht aber, um bessere Menschen zu werden. Amen. Dass wir mächtig sind in der Liebe. Dass die Liebe, die wir haben, die Furcht austreibt, womöglich nicht nur aus uns selbst. Vielleicht auch noch aus unserer Umgebung. Wie wäre das? Wenn das einfach passiert, ja, wenn das in dir so mächtig ist. Wir lesen in der Bibel von solchen Beispielen. Ich habe auch euch hingewiesen, wie Petrus da nur auf dem Weg entlang geht und die legen da die ganzen Kranken und den Dämonisierten hin. Und er geht nur vorbei. Und die Krankheiten fliehen, die Dämonen auch, alle fliehen. Und er ist, was hat er denn getan? Er ist einfach vorbeigegangen. Ich meine, das sollten wir auch können. Es ist nicht schwer, oder? Geh mal vorbei. Und weil das in ihm war, dieses Leben, ist der Tod aus den anderen geflohen. Ja? Das konnte der Tod, das konnte die Kranke, das konnten die Dämonen, das konnten die nicht aushalten. Ja? Das konnten die nicht aushalten. Das Paradies ging an ihnen vorbei und die Horror. Ja? Und so, wenn wir mächtig werden in diesen Dingen, wenn unsere Güte mächtig wird, ja, hallo, ja. Die Leute werden sich auf dich stürzen. Habt ihr mal bei Jesus gelesen, dass die Leute sich auf ihn gestürzt haben? Der arme Mann. Und das ist, also wenn wir in diesen Dingen sind, das ist sowas von evangelistisch. Glaubst du, das ist evangelistischer wie Traktate? Und wie Argumente? So, wenn wir so sind, das ist das Zeugnis. An uns könnt ihr das Paradies sehen. An uns könnt ihr sehen die Qualitäten des Reiches Gottes. An uns könnt ihr im Grunde Jesus sehen, mit dem wir verbunden sind. Und seine Art, sein Geist ist unser Geist, ist unsere Art. Und das ist ein höchst evangelistisch wirksames Ding. Wer kann schon Nein sagen zum Leben? Das ist, alle wollen leben. Manche muss man daran erinnern, aber eigentlich wollen alle leben. Sie wollen leben. Sie wollen 10-mal mehr leben, als sie leben. Sie wollen 100-mal mehr leben. Sie wollen ganz anders leben. Sie wollen überhaupt leben und wissen nicht, aus der Mühle rauszukommen. Und wenn wir das Leben haben, wenn sie an uns sehen, hey, du bist so unglaublich seltsam lebendig und außerdem schon am Morgen bist du ein Lied am Pfeifen, ich verstehe das nicht. Mich hat ein Kollege jetzt gefragt im Frühdienst, so Frühdienst, 6 Uhr, Krankenhaus. Oh. Und ich war sowas von gut drauf. Und der Kollege fragte mich, was hast du genommen? Was hast du genommen? Und ich so, keine Ahnung, wieso? Wir merken gar nicht, was von uns ausgeht, ja? Ich habe mir nicht vorgenommen, oh, jetzt bin ich im Dienst, ich muss ein Zeugnis sein, ich muss jetzt so tun, als wäre ich sehr fröhlich. Ich war es eben einfach. Ohne Droge. Oder Jesus war die Droge. Und darum geht es. Wir werden sehen, unsere eine Aufgabe ist, lass es mich nochmal sagen, bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Das kann überhaupt nicht ausbleiben. Wenn wir verbunden sind, dann die Dinge geschehen einfach. Ihr müsst nicht dafür arbeiten. Ihr müsst nicht dafür beten wie verrückt. Ihr müsst verbunden bleiben. Das ist euer Job. Ist überschaubar, oder? Alles andere, alle diese Werke, alles das, was zu tun ist, das alles kommt danach. Und ich sage euch, es kommt wie von alleine. Wenn die Leute sich auch auf euch stürzen, ich weiß ja nicht, es wird deinen Alltag durcheinander bringen. Ne? Und du wirst zu deiner Frau sagen, also ich kann da gar nichts dafür, ich habe die nicht eingeladen. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Aber ich kann doch jetzt nicht auf die Firma gehen. Das Feuer ist gefallen, 3000 Leute wollen sich taufen lassen und ich muss auf die Arbeit. Was jetzt? Ist in Deutschland nicht einfach mit Pfingsten. Nach 2 Stunden muss Schluss sein. Ne? Dann müssen wir ja... Ne? Ja, es war aber nicht nach 2 Stunden Schluss. Es war überhaupt nicht mehr Schluss. Die Veranstaltung ging immer weiter. Rund um die Uhr. Denn das Leben ist ausgebrochen. Und die Leute wurden lebendig. Und dann wollten die. Und dann ging das immer weiter. Und dann auch Wahnsinn. Und ich glaube, viele von uns sind nicht erweckungstauglich. Weil, wie gesagt, wir haben dafür keine, das haben wir nicht eingeplant. Pfingsten ist unangekündigt, das ist uns gar nicht richtig. Wir haben gar keine genaue Einladung bekommen, wir haben keine genaue Beschreibung bekommen. Uns hat niemand gesagt, wie lange das dauert. So geht das nicht. Wir haben unsere To-Do-Liste, wir haben unseren Kalender. Na? Und die Erweckung richtet sich nicht nach unserem Kalender. Das ist ein Problem. Ne? Wir wollen, dass Gott sich nach uns richtet, oder? Im Grunde wollen wir ihn nach uns richten. Wir wollen Gott verwandeln in unser Bild. Anstatt, dass er uns verwandeln kann in sein Bild. Und dann werden wir echte Menschen.